SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Hanna Schlubeck war die meiste Zeit ihres Lebens ein Mann und hieß Matthias, war als Matthias ein sehr erfolgreicher Paralympics-Sportler, war auch als Matthias, so hat die Karriere begonnen, Panflötist mit einem durchaus auch internationalen Ruf, dann die Geschlechtsumwandlung und heute unser Gast in SWR 1. Leute, Hanna Schlubeck, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Wir haben relativ spontan beschlossen, uns zu duzen. Deshalb frage ich dich, weil vor dem Hintergrund 2021, 2020 diese beiden Corona-Jahre für viele ja ganz schrecklich waren. Für dich waren sie, glaube ich, längst nicht so schlimm und in jedem Fall außerordentlich ereignisreich.
Ja, das kann man sicher so sagen. Natürlich hat auch Corona für mich damit begonnen, dass auf einmal alle gebuchten und organisierten Konzerte weggefallen sind. Gleichzeitig hat man mir die Chance gegeben, wirklich den geplanten Weg sehr intensiv zu verfolgen und auch durchzusetzen. Das wäre während der laufenden Konzerte überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte ich auch aussetzen müssen, garantiert.
Der geplante Weg war die Geschlechtsumwandlung oder, wie es, glaube ich, medizinisch korrekt heißt, Geschlechtsangleichung.
Ja, genau. Also man sagt heute Geschlechtsangleichung, weil man davon ausgeht, man fühlt sich als Frau und es wird der Körper an das, was man praktisch ist, angeglichen. Und das war der geplante Weg.
Bist du jetzt mit allem durch? Also Geschlechtsumwandlung, ja. Geschlechtsangleichung, Operation, Hormonbehandlung?
Also mit vielen Dingen ist man lange nicht durch oder nie durch. Zum Beispiel Hormonbehandlung läuft das Leben lang. Bartentfernung läuft noch höchstwahrscheinlich 2 Jahre. Das ist alles sehr langwierig. Aber die wichtigsten OPs der Geschlechtsangleichung habe ich im November 2020 und Januar 21 hinter mich gebracht.
Die entscheidende OP, war die schlussendlich nicht doch ein kleines bisschen angstbesetzt deshalb, weil dann gar nichts mehr rückgängig zu machen ist?
Nein, das war für mich überhaupt nicht so. Für mich war es ein ganz selbstverständlicher Schritt und ein logischer Schritt und auch ein sehr wichtiger Schritt. Aber ich muss gestehen, für mich nicht der allerwichtigste.
Welches war der wichtigste Schritt?
Als Hanna an die Öffentlichkeit zu gehen, als Hanna leben zu dürfen. Das war für mich das Allerwichtigste.
Was aber vor der Operation passiert ist, weil man, glaube ich, ein Jahr in diesem neuen Geschlecht und mit dieser neuen Identität auch im Alltag leben muss.
Ja, bei mir war es etwas weniger Zeit. Ich bin im Juli 2020 an die Öffentlichkeit getreten. Mit meinem offiziellen Outing in meinem ganz nahen Umfeld habe ich mich natürlich früher geoutet. Aber bei mir kamen noch andere medizinische Dinge dazu, dass die OP auch vorgezogen werden musste und verbunden wurde mit einer anderen OP.
Das Leben jetzt in einem neuen oder mit einem neuen Geschlecht bedeutet natürlich, ein paar Sachen bleiben erstmal. Was ist eigentlich mit der Stimme? Ist die jetzt mit der bisherigen Hormonbehandlung einen Tick höher geworden?
Es gibt leider einige Dinge, die sich mit der Hormonbehandlung nicht ändern. Das ist die Stimme. Wie man hört, wenn man mich am Telefon oder jetzt auch hier im Radio hört, wird man mich sicherlich als Mann identifizieren.
Die bleibt auch so.
Die bleibt so. Man kann daran arbeiten. Man kann mit Logopädie was machen. Man kann aber auch mit Operationen was machen. Aber im Moment habe ich mich für mich entschlossen, bei dieser Stimme zu bleiben, weil ich sie beruflich bisher auch viel eingesetzt habe und ich etwas Angst habe, sie zu verlieren.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Am 3. November des Jahres 2020 ist aus Matthias Schlubeck Hanna Schlubeck geworden. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Wir haben, Hanna, vorhin schon drüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, was sich alles verändert hat, was möglicherweise auch noch bevorsteht. Darf ich dir eine relativ unhöfliche Frage stellen?
Bitte.
Sind die Haare echt?
Nein, die sind nicht ganz echt. Sie sind teilweise echt.
Teilweise heißt?
Ich habe ein eingeflochtenes Haarteil, weil als Matthias hatte ich eine, ich sag mal, relativ durchschimmernde Stelle.
Eher Licht.
Eher lichtes Haar. Ah. Und ich habe eben überlegt, was ich als Lösung finde,
okay,
um weiblich auszusehen. Und das ist ein eingeflochtenes Haarteil. Das ist also sozusagen halb mein eigenes Haar und die Lücken gefüllt.
Was ist mit dem Bartwuchs?
Der ist ein Problem. Der ändert sich leider nicht durch die Hormonbehandlung. Ich bin in einer sehr aufwendigen Nadelbart, also Bartnadel Epilation, Haarepilation, weil ich helles Haar habe, kann ich keine Laserentfernung machen und das ist sehr schmerzhaft, sehr lang und tatsächlich streitet man sich dann auch sehr viel mit der Krankenkasse um solche Dinge.
Und was würde, apropos Krankenkasse, die Operation hat die bezahlt, oder?
Die Operation hat die bezahlt, im Moment geht es um die Bartentfernung und das ist schon sehr frustrierend.
Ja, und wenn du den Bart einfach so lässt, wie er ist?
Also es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die sozusagen zum Selbstverständnis dazugehören. Und sind das die Haare tatsächlich. Das war für mich auch optisch immer ein sehr großes Problem, mich selber zu sehen als Matthias mit den lichten Haaren. Und das andere ist tatsächlich der Bartwuchs, weil den Bartschatten auch bei hellen Haaren bekommt man nicht so einfach weg. Mhm. Sich täglich zu rasieren ist für eine Frau nicht unbedingt so toll. Das andere ist für mich als Behinderte auch sehr aufwendig.
Behindert in deinem Fall bedeutet, du bist im Jahr 1973 in Wuppertal auf die Welt gekommen, ohne Unterarme.
Genau, und ich habe auch keine Vorderfüße. Also ich habe auch keine Hände, ich habe praktisch nur die Oberarme bis zu meinen Ellbogen.
Das hat aber nichts mit Kontergan zu tun?
Nee, das sieht ähnlich aus, ist aber kein Kontergan. Dafür bin ich zu jung.
Ist das ein genetischer Defekt oder
man
was ist die Erklärung dafür?
Höchstwahrscheinlich kein genetischer Defekt. Man weiß das nicht so genau, was das Ausschlaggebende war. Mhm. Es war höchstwahrscheinlich ein Sauerstoffmangel in der x-ten Woche. Mhm. Aber genaues weiß ich da selber nicht zu. Und wir haben auch irgendwann nicht mehr genau nachgeforscht. Das ändert ja auch nichts. Und ich finde, es ist eben so.
Wie oft musstest du oder hast du dann mit und wegen dieser Behinderung auch in diversen Krankenhäusern als Kind verbracht?
Ich habe meine ersten 6 Lebensjahre sehr, sehr viel in Krankenhäusern verbracht. Mhm. Also es gibt ja nicht nur die sichtbaren Missbildungen, sondern es gibt meistens dann auch organische Missbildungen. So war das eben bei mir auch. Und daher gab es auch da einiges an Operationen, an Untersuchungen, die auch für Kinder nicht sehr angenehm sind.
Man hat dann, glaube ich, versucht, als du Kind warst, mit Armprothesen da was auszugleichen. Das hat nicht funktioniert?
Ja, es war sogar so, erstmal hat man meine Fußstellung korrigiert, damit ich Fußprothesen tragen kann. Und das andere war, dass man tatsächlich meine Arme quasi gebrochen hat und im 45-Grad-Winkel wieder neu angesetzt hat oder ansetzen wollte. Mhm. Leider ist das wieder sehr rausgewachsen, damit Armprothesen bei mir halten. Mhm. Aber ich habe eigentlich immer, wenn ich die Armprothesen anhatte, nicht gespielt als Kind.
Okay.
Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, das Kind ist flexibler ohne Armprothesen. Mhm. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar drum.
Umso bemerkenswerter ist es, dass du einen Weg gegangen bist, der zum einen sportlich ein sehr erfolgreicher war. Du warst eine absolut erfolgreiche Paralympic-Schwimmerin, Sportlerin und du bist deinen Weg gegangen als Panflötistin.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Jetzt kommt Hanna Schlubeck, damals glaube ich noch als Matthias. Also die ersten beiden habe ich, glaube ich, erkannt. Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Genau. Wer war die Nummer 3?
Dann Brahms ungarischer Tanz, Dann kam Passini, jetzt lief gerade Summertime. Und jetzt kommt noch was Klezmer und rumänische Musik.
Okay. Sind das jeweils Stücke, die die damaligen Komponisten auch für Panflöte geschrieben haben?
Nein, und das ist das Spannende bei der Panflöte. Die Panflöte ist eines der ältesten Instrumente, die es gibt, also bei den Blasinstrumenten auf jeden Fall. Aber die Komponisten der damaligen Zeit haben sie in dieser Form eigentlich nicht gekannt. Mhm. Wenn, dann war die Panflöte damals so ein Hirteninstrument mit wenigen Röhren. Mhm. Und es gibt so gut wie keine Originalkompositionen aus der Zeit.
Was ist das Besondere an der Panflöte und was war es, das dich, vermute, als Kind an diesem Instrument so gereizt hat?
Das Besondere finde ich bis heute die Einfachheit dieses Instruments und gleichzeitig diese große Vielfalt an musikalischen Möglichkeiten. Und die Panflöte hat sehr viel gemein mit der Art und Weise, wie man singt, mit der Stimme. Mhm. Und damals haben wir die Panflöte in einem Museum gefunden und wir haben natürlich auch ein bisschen geguckt, was ich als Behinderte spielen kann, welches Instrument überhaupt für mich in Frage kommt.
Also andere Blasinstrumente von der Flöte angefangen über Klarinette, Querflöte mit den Armbehinderungen wäre nicht gegangen?
Genau, das wäre ein bisschen schwierig gewesen und es war eben der Zeitpunkt nach der musikalischen Früherziehung, wo alle anderen Blockflöte begonnen haben. Das ging bei mir natürlich nicht. Ja. Und dann haben wir eine Panflöte in einem Museum gefunden tatsächlich.
Ja, also Panflöte, da kommt es. Ich frage einfach, und ich habe keine Ahnung, kommt in erster Linie drauf an, mit dem entsprechenden Lungenvolumen dieses Instrument zu befüllen?
Ja, man braucht sicherlich ein bisschen mehr Luft, wie bei vielen anderen Blasinstrumenten. Was aber auch sehr wichtig ist, ist eine sehr große, sehr gute Feinmotorik der Lippen. Weil da kann man eine Menge Luft sparen, man muss sehr flexibel sein und da sehr präzise sein.
Wann war für dich klar, dass man da möglicherweise auch einen Beruf draus machen kann, sprich auch Geld verdienen kann?
Eigentlich in den letzten Jahren des Gymnasiums, weil ich da schon begonnen habe, als Jungstudentin damals auch neben dem Abitur schon Musik zu studieren.
In Wuppertal?
In Wuppertal, an der Musikhochschule, genau.
Was hast du da konkret studiert?
Panflöte.
Nur Panflöte?
Ja, natürlich. Ein ganz normales Musikstudium mit Nebenfach. Ich habe mit Ausnahmegenehmigung Gesang gemacht. Ich habe Instrumentalpädagogik, künstlerische Abschlussprüfung und zum Schluss auch das Konzertexamen mit der Panflöte gemacht. Als erste Musikerin in Deutschland mit Hochschulabschluss auch.
Inzwischen eine insofern beeindruckende Bilanz, dass du auf deutlich mehr als 1000 Konzerte kommst?
Deutlich mehr als 1500, ja. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 30 Jahren. Ich hatte theoretisch letztes Jahr mein 30-jähriges Konzertjubiläum, nur ich konnte keine Jubiläumskonzerte geben.
Ist das jetzt eigentlich komplett auf Null gegangen und ist es dann jetzt so perspektivisch, dass es wieder ins Laufen kommt?
Ich bin ja sehr viel in der Kirchenmusikszene unterwegs. Das ist fast auf Null gegangen. Normalerweise habe ich bis zu 120 Konzerte im Jahr gegeben. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, 7 oder so. In diesem Jahr waren es bisher 6. Es kommen noch 2 oder 3. Es ist schon sehr mager.
Wie bist du da finanziell über die Runden gekommen, wenn ich fragen darf?
Also es ist sehr schwierig. Ich habe das große Glück, einen großen Fankreis zu haben, der mich unterstützt. Familie, Freunde und natürlich eingeschränkt auch staatliche Leistungen, die aber teilweise schwierig sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. SWR
1. Hanna Schlubeck, Panflötistin, die Handicaps und Beeinträchtigungen Corona-bedingt, wir haben drüber gesprochen, wobei du jetzt aktuell wieder am Produzieren bist.
Ja genau, ich habe ein neues Ensemble gegründet, Ensemble Pantiqua, also quasi ein Barockorchester mit Panflöte als Soloinstrument und da sitzen wir gerade an einer CD-Produktion.
Und das geht jetzt auch mit den entsprechenden Corona-Regeln?
Das geht Gott sei Dank wieder, das ging ja lange nicht und das sind jetzt die ersten Erleichterungen, die es einfach auch mal wieder ermöglichen, größere Projekte anzugehen. Vorher war man sehr beschränkt und eingegrenzt, ja.
Wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, dass du auf deutlich mehr als 1500 Konzerte als Panflötistin oder als du noch Matthias war, als Panflötist gekommen bist. Das war auch insofern bemerkenswert, weil du richtig international unterwegs warst, also bis nach Bolivien beispielsweise.
Ja, ja. Es waren tolle Konzertreisen, tolle Erlebnisse und das ist auch, was ich unglaublich liebe und ich hoffe, dass es irgendwann auch wieder ein wenig weitergeht und das Konzertalltagsleben kommt. Man weiß ja noch nicht so genau, das ist noch schwer einzuschätzen, ob vielleicht auch Veranstalter gelitten haben, wie das generell mit der ganzen Organisation und der Kulturszene weitergeht.
Also ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, wobei ich gar nicht weiß, hast du diese Konzerte dann immer selbst auch organisiert oder lief das über irgendein professionelles Management?
Ich selber habe leider noch kein professionelles Management. Ich habe mich meistens selber gemanagt. Allerdings habe ich natürlich nicht alles selber organisiert. Das sind dann Veranstalter, die anfragen. Es sind auch mal Agenturen, die anfragen. Konzertreihen, die anfragen. Das ist so, bei mir ist das so ein bisschen gemischt. Selber veranstaltet und aber auch Engagements natürlich.
Ja. Was ist es für ein Gefühl, wenn man als Panflötist in einer Kirche steht oder noch mal eins drüber in einer Kathedrale?
Das ist schon wunderbar. Es sind einfach, die Panflöte lebt von Akustik und große Räume sind ein Traum, dort zu spielen. Zum Beispiel Speyerer Dom. Das ist ein Riesenraum, den man mit diesem kleinen Instrument der Panflöte tatsächlich füllen kann. Auch mit oder gegen die große Kirchenorgel. Der Klang ist, das Prinzip der Klangerzeugung ist sehr ähnlich und das ist auch das, was mich gerade bei diesen Konzerten Panflöte, Orgel in den Kirchen sehr reizt.
Diese Verschmelzung. Als klassischer Solist, als Panflötensolist bist du in den seltensten Fällen unterwegs, sondern immer oder meistens in Kombination mit der großen Orgel oder womit Orchester, womit auch immer.
Genau. Also ich bin meistens Solistin in Kombination mit meistens in Duo-Besetzungen, aber auch in größeren Besetzungen. In den Duo-Besetzungen sind das Orgel, Klavier, Gitarre, Harfe, aber auch meine Klezmer-Besetzungen und dann eben Barockorchester, aber auch große symphonische Besetzungen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Panflötistin Hanna Schlubeck, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, die noch im anderen Geschlecht als Matthias Schlubeck, ein sehr erfolgreicher Paralympics-Sportler, Paralympics-Schwimmer war. Wobei ich glaube, in der Szene ist es nicht so ganz einfach, wenn man immer den Verweis auf den alten Namen macht. Wie handhabst du das für dich?
Also für mich ist das nicht so ein Problem, weil ich davon ausgehe, ich habe so viel als Matthias erlebt. Ich nenne ja meinen eigenen alten Deadname, also das nennt man ja Deadnaming, auch Totennamen, selber.
Ja. Ist ja auch Teil deiner Identität.
Es ist Teil meiner Identität und der Matthias guckt immer noch so ein bisschen mit um die Ecke. Ich habe 48 Jahre als Matthias oder 47 Jahre als Matthias gelebt. Das gehört zu mir.
Wenn wir gerade dabei sind, wenn ich sage, du bist behindert, weil du halt ohne Unterarme auf die Welt gekommen bist, sehen das manche Menschen auch als diskriminierend an, weil es heißt nicht mehr behindert, es heißt Menschen mit Handicap oder Menschen mit Behinderung. Wie handhabst du das für dich?
Mir ist das ziemlich egal. Ich bin behindert. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis und ich finde diese ganzen Diskussionen um Begriffe sehr müßig, weil für mich kommt es darauf an, dass ich mit meinem Umfeld, mit meinen Mitmenschen gut umgehen kann, dass sie mich akzeptieren. Und wenn ich das erreichen kann, dass wir uns gegenseitig akzeptieren, egal wie wir sind, ob behindert, ob trans, ob mit Migrationshintergrund und was auch immer. Das spielt doch keine Rolle. Wir müssen uns gegenseitig achten und schätzen und das ist das Wichtige. Und wenn wir das tun, ich glaube, dann wird diese Diskussion um Begriffe auch nicht mehr so stark sein.
Ist das Klima, dazu braucht es ja ein gesellschaftliches Klima, ist das in den letzten Jahren offener und liberaler geworden oder gibt es da auch gegenläufige Tendenzen?
Also generell empfinde ich die Gesellschaft als sehr offen. Das hängt natürlich auch immer mit den Kreisen zusammen, in denen man sich bewegt, ganz bestimmt, das sehe ich so. Auf der anderen Seite sind die Diskussionen um Prinzipien sehr stark geworden. Mhm. Und das finde ich eher gefährlich, weil man dann eventuell auch wieder die Fronten neu aufbaut, eben dieses Schwarz-Weiß-Denken über Begriffe definiert, die Feindschaften oder auch, und wenn es auch nur ein Genervtsein erzeugen. Ja. Und das macht es mir als Mensch, den anderen Menschen gegenüber oder den Mitmenschen gegenüber viel schwieriger, Barrieren abzubauen.
Das bedeutet, dass auch diese Gender-Diskussion dazu führen kann, dass die Gräben oder die gesellschaftlichen Gräben da wieder ein Stück tiefer werden?
Ich habe letztens von einer Transfrau gehört, den Ausspruch, ich finde es schön, wenn ich mitgemeint werde. Und so sehe ich das auch. Aber etwas verpflichtend zu machen, und das wird ja auch leider der Politik oft in den Mund gelegt, Das finde ich nicht gut. Und da werden auch wieder Barrieren aufgebaut.
Hilfst du mir nochmal ganz kurz, was ist eine Transfrau genau?
Also ein Mensch, der aus dem Männlichen ins Weibliche gegangen ist.
Also du bist eine Transfrau.
Ich bin eine Transfrau und aber auch da gibt es unterschiedliche Begriffe. Ich denke denn der Definition nach transsexuell, aber ich benutze den Begriff sehr ungern, weil da ist wieder so dieses sexuell, da stellen sich viele was ganz anderes drunter vor. Mhm. Ich habe als Matthias gelebt, bin jetzt Hanna und lebe als Transfrau oder ich lebe einfach als Frau oder als Mensch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Hanna Schlubeck, die als Matthias Schlubeck Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sehr erfolgreich Paralympics-Schwimmer war. Spezialität Brustschwimmen.
Ja.
Wie viele Medaillen insgesamt? Plus, minus?
Bei den Paralympics waren es 1, 2, 3, 4, 5 paralympische Medaillen.
Okay, und dazu noch ein paar Weltmeister- und Europameisterschaftstitel?
Europameisterschaft habe ich irgendwie immer verpasst, keine Ahnung warum, aber Weltmeisterschaften habe ich einige Medaillen und dann natürlich nationale Wettbewerbe, die habe ich aber jetzt nicht so gezählt, ehrlich gesagt. Das ist aber ein ganzer Berg.
Brustschwimmen ausschließlich? Also Brustschwimmen war deine Paradedisziplin?
Ja, da habe ich auch einige Weltrekorde geschwommen, das war meine Spezialität. Ich habe aber auch eine paralympische Medaille über 100 Meter Rücken gewonnen. Also Schmettern habe ich mal Weltmeistertitel gewonnen.
Also das ist ja oder war ja eine Form von Leistungssport, wo du auf welche Art und Weise dann dazugekommen bist?
Ich habe ursprünglich Rehabilitationssport gemacht, für den Rücken natürlich, als Klar. Ausgleichssport. Wollte eigentlich aufhören und wurde gefragt, ob ich nicht mal in die Leistungsgruppe kommen möchte. Mhm. Und die haben dann da meine Zeiten gestoppt und mich dann direkt bei den Landesmeisterschaften kurz darauf angemeldet. Und irgendwie habe ich tatsächlich seitdem, bis auf meinen letzten paralympischen Wettkampf, immer über der Disziplin Brustschwimmen gewonnen. Immer.
War das im Rückblick auch eine Form von Selbstbestätigung und von ich bin wer, ich kann was?
Sicherlich auch. Und es hat mir sicherlich auch in meiner Selbstständigkeit sehr geholfen. Alleine als Behinderte umziehen zum Beispiel, war für mich früher schon anstrengend. Aber solche Dinge wurden zu einer Routine, zu einer Übung. Und gleichzeitig auch das alleine Reisen. Das war schon eine große Herausforderung damals, aber haben sehr gut getan, das muss ich schon sagen.
Ja. Was kannst du, bedingt durch den Umstand, dass dir diese Unterarme fehlen, was kannst du nicht und was kann man auch nicht irgendwie mit was anderem kompensieren?
Schleife binden und richtig Klavier spielen.
Kann ich nicht. Alles andere geht. Irgendwie.
Ich mache sehr viel. Also vor allen Dingen vieles, was andere mir überhaupt nicht zutrauen würden.
Zum Beispiel?
Ich reiß Wände ein, Deckendach oder repariere Dinge im Haus, verlege Leitungen oder keine Ahnung was. Also das sind so Dinge, die man mir nicht zutraut. Das ist eben auch etwas, wo ich immer wieder sage, ich bin nicht behindert. Ich werde behindert. Dadurch, dass andere mir Dinge nicht zutrauen.
Okay.
Es gibt Dinge, die mir schwerfallen. Ich brauche für vieles mehr Zeit und Energie.
Zum Beispiel?
Das fängt bei der Haarpflege an, beim Make-up, beim Umziehen. Ich brauche immer etwas mehr Zeit und es ist anstrengender.
Mhm. Autofahren, kein Problem?
Kein Problem, auch ohne Einbauten sogar.
Okay. Ansonsten kochen beispielsweise?
Ja, ich koche ab und zu ganz gerne und auch für andere. Ich habe auch schon bei mir in der Mühle andere versorgt, also als Gastgeberin.
Mühle.
Mühle.
Die müssen wir jetzt noch verorten. Das liegt wo ganz genau?
Ich lebe in der alten Mühle in Bellersen. Das gehört zu Brakel, Kreis Höxter. Das ist irgendwo im Nirgendwo zwischen im Städtedreieck Paderborn, Kassel, Hannover, am Ende der Welt, rechts ab und dann kommt man zu mir, zur Mühle.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Hanna Schlubeck, die so viele Jahre als Transfrau erst im falschen Körper gelebt hat. Wenn du zurückgehst in deine eigene biografische Vergangenheit, kannst du da einen Punkt benennen, an dem du gespürt, gemerkt, geahnt hast, dass du im falschen Geschlecht lebst?
Ganz am Anfang konnte ich das selber nicht einordnen, aber erste Anzeichen im Rückblick gesehen natürlich nicht damals. Ich dachte nur damals, irgendwas ist komisch. Das war tatsächlich in der frühen Jugend, also oder späten Kindheit. Diese Gedanken beschäftigen mich wirklich schon sehr, sehr lange.
Dann hat es doch so viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis du dann diese Entscheidung getroffen hast, weil auch die eigene Verdrängung gut funktioniert hat über all die Jahre.
Ja, das ist sicher ein Punkt, weil auch mein Leben unglaublich voll war mit Erlebnissen, Musik, sehr früh Sport, ich war immer unterwegs. Und im Grunde genommen, so ich schätze mal vor 20 Jahren hat das angefangen, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Und tatsächlich vor mehr als 10 Jahren habe ich mich das erste Mal informiert, was eine geschlechtsangleichende OP bedeutet.
Und der Brandbeschleuniger, in Anführungsstrichen, war dann Corona, weil du plötzlich so viel Zeit hattest, auch nachzudenken und vor dir selber auch nicht mehr wegrennen konntest?
Das Corona hat geholfen, was die Zeit angeht, die man braucht. Aber mir ging es tatsächlich Ende 2019 sehr schlecht. Ich habe immer wieder in meinem Leben sehr schlimme Phasen gehabt, in denen man mir es sehr schlecht geht, was man mir, glaube ich, gar nicht so angemerkt hat.
Psychisch auch?
Psychisch sehr stark, ja. Also ich konnte außer dem, was notwendig war, nicht mehr viel machen. Das habe ich dann, da habe ich immer all meine Kraft zusammengezogen und auf der Bühne gestanden und das Nötigste gemacht, aber sonst hat nichts funktioniert. Und da habe ich mich Ende 2019 entschlossen, mir Hilfe zu holen. Und das war eigentlich der Auftakt. Und dann kam zufällig genau Corona damit hinein.
Der größte Schritt, ich glaube, so hast du es vorhin auch benannt, war der, dann nach außen zu gehen. Und natürlich auch das Risiko zu laufen, dass andere es nicht verstehen oder dich daraufhin ablehnen, korrekt?
Ja, auf jeden Fall. Das erste Outing, meine Familie hat 3 Jahre vor meinem offiziellen Schritt Bescheid gewusst. Das ist auch schon ein sehr schwerer Schritt, in seinem persönlichen Umfeld sich zu outen.
Wie haben die reagiert, Vater, Mutter?
Unglaublich positiv. Ich habe so viel Rückendeckung aus meinem familiären Umfeld erhalten. Und auch dann, vor meinem großen Outing, habe ich mich bei meinen Musikerkolleginnen auch geoutet.
Wie haben die reagiert?
Unglaublich gut. Ich habe ihm gesagt, möchtet ihr weiter mit mir Musik machen? Und die meisten haben gesagt, ja, warum denn nicht? Was soll denn die Frage? Und das ist eben, das gibt so einen Schub an Rückendeckung, der sehr wichtig war. Für den ganz offiziellen Schritt.
Wie haben die 700 Einwohner des Dorfes Bellersen reagiert?
Wunderbar. Ich habe mich geoutet, bevor ich als Hanna rausgegangen bin, eine Rundmail geschrieben. Wir haben so einen Dorfverteiler. Und ich habe von mehr als der Hälfte dieser Adressen positive Rückmeldungen bekommen. Es haben mich Leute besucht, ich habe Geschenke bekommen, ich habe schöne Karten bekommen, zur Geburt, juhu, es ist ein Mädchen und solche Dinge.
Okay.
Es war wunderbar. Und da hatte ich große Angst vor, das muss ich gestehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir haben jetzt einige Mails von SWR 1 Hörerinnen und Hörern bekommen, die dich als außerordentlich sympathischen Menschen wahrnehmen, die auch alles Gute wünschen, verbunden auch mit der Frage, wie es dir eigentlich in diesem neuen Geschlecht und wie es dir als Frau jetzt geht.
Also mir geht's blendend, natürlich mit den ein oder anderen Problemen, die damit verbunden sind, dass man sich in seinem neuen Leben erstmal einrichten muss, körperlich, wie auch in der neuen Rolle. Aber es hat so einen Energieschub gegeben, so viel Positives, auch natürlich durch die guten Rückmeldungen. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und jetzt neu starten kann eigentlich.
Ja. Körperlich bedeutet, das geht ja ein Stück weit noch weiter, auch mit der Hormonbehandlung.
Genau.
Ich weiß gar nicht, hast du Schmerzen auch noch als Spätfolgen der Operation oder
Gott
ist das alles
nicht mehr? Also meine OPs sind gut verlaufen. Man hat eine große, sehr große OP, die sehr eingreifend ist und dann noch eine Nach-OP. Da ist alles gut. Die Hormone muss ich mein Leben lang nehmen und das ist auch das, was mich tatsächlich jetzt nach fast einem Jahr Hormone das erste Mal vor ein paar Wochen mal so ziemlich umgeworfen hat. Diese Hormonumstellung haben mir vorher viele erzählt, ist nicht unkritisch, aber jetzt hat es mich mal erwischt, für eine Zeit lang, aber das sind vorübergehende Zustände. Das ist relativ normal, dass der Hormonhaushalt sich auch einstellen muss.
Also du hast doppeltes Glück gehabt, insofern körperlich ist die Operation gut verlaufen, ja. Und du hast das große Glück gehabt, dass die Reaktion deines Umfeldes, deines sozialen Umfeldes eigentlich durch die Bank positiv war. Ich vermute, es gibt auch andere Beispiele, du hast mir gerade, als die Musik lief, gesagt, du wirst nachher noch eine Frau, eine Transfrau besuchen, der es zum Beispiel nicht so gut ergangen ist.
Ja, natürlich ist vieles auch phasenweise, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn man diesen Schritt geht nach langem Kampf und dann die Unterstützung fehlt. Und leider gibt es viele Schicksale in der Richtung, wo auch die Familie und das persönliche Umfeld diesen Weg nicht mitgehen kann, möchte, wie auch immer. Das geht auch so weit, dass man Familie verliert, Kinder verliert, Eltern verliert, Partner verliert natürlich. Und das ist schon sehr schwierig, auch fürs Umfeld, und das darf man nicht vergessen. Auch als jemand, der den Weg geht, muss man auch sein Umfeld natürlich mit im Blick haben.
Kennst du auch oder hast du Menschen erlebt, die nach ihrer Geschlechtsumwandlung diesen Schritt aus körperlichen Gründen bereut haben?
Es gibt immer wieder Menschen, die das sicherlich bereuen. Das eine ist, dass natürlich die Betreuung vorher gut sein muss bis zu diesem Schritt. Es wird ja auch oft als Gegenargument zu diesem Schritt gesagt, es gibt immer Menschen, die es hinterher bereuen. Aber ich denke, ein Großteil der Menschen, die den Schritt hinterher bereuen, kommen vor allem auch mit den Reaktionen der Gesellschaft nicht klar. Auch natürlich sind die Voraussetzungen für jeden Menschen anders. Ob man angenommen wird oder nicht, hat auch mit dem sogenannten Passing, mit dem, ob man als zum Beispiel bei mir als Frau gesehen wird oder nicht, zu tun. Da hat jeder andere Voraussetzungen. Und da gibt es schon immer wieder Probleme, die einen auch vielleicht überlegen lassen dann, ob der Schritt gut war oder nicht.
Das war dein Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich auch da sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.